herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Brain Pops Nummer 26. Mein Name ist Dominik Teodoro. Ich sage wie immer Hallo aus Bamberg. Und natürlich muss ich auch unseren Co-Host, nein, eigentlich schon eher unseren Main-Host, der mittlerweile wirklich lange Haare bekommen hat auf dem Kopf, Lennart Stechmann. Lennart, wie geht's dir?
Dom, ich bin richtig stolz, dass du spontan so eine tolle Einleitung gekriegt hast. Ja, hallo an die Poppies, vielen Dank für die warmen Worte, lieber Dom. Ich bin das ja mittlerweile schon gewohnt, dass du mich hier zu Beginn der Folge über einen blauen Klee hinaus lobst. Das ist mir schon fast gar nicht mehr unangenehm. Klasse.
Ja, ich freue mich, dass dir das gefällt. Ich gebe mir auch immer Mühe, aber diesmal war es wirklich ganz spontan, weil eigentlich wäre es ja diesmal deine Aufgabe gewesen, die Einleitung zu machen. Aber gut, lassen wir das. Lennart, erzähl uns doch mal, du hattest eine Idee.
Ja, ich hatte so ein, war das schon ein Brain Pop? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben ja vor die 24. Folge, war doch mit und dem Stefan Kürnbach, und da haben wir uns ganz viel und intensiv über Golf irgendwie unterhalten und über Parallelen gesprochen und sind so ein bisschen diesen, waren dem Golf-Hype im Basketball auf der Spur. Und ja, einer unserer, ich würde schon sagen, ja, fast beliebtesten Poppies, ja, die hat sich irgendwie dazu verleiten lassen, eine Woche nach dieser Folge wurde der von Bamberg abgelichtet und hat da irgendwie einen ziemlich geilen Golfschwung aufs, ich wollte schon sagen, aufs Parkett gelegt, aber im Endeffekt ist es ja auf dem Rasen. Und das habe ich mal angeguckt und da dachte ich so, ja, passt irgendwie, ne? Also ist vielleicht doch kein Zufall. Und zwar hatte ich dann die Idee, dass wir den dann auch nochmal interviewen und mal so ein bisschen gucken, okay, warum spielt der denn Golf und könnte das mit dem jüngsten Erfolg vielleicht irgendwie was zu tun haben? Und die Rede ist natürlich von Bennett Hund. Und ja, Dom, da bist du natürlich nah dran und konntest ihn für uns begeistern. Und jetzt freue ich mich, dass wir Bennett zu Gast haben. Hi, Bennett.
Bevor Bennett jetzt was sagen darf, muss ich noch dazu sagen, dass Lennart in einer Sprachnachricht zu mir gemeint hat, ach, der Bennett, der findet uns doch cool, der kommt doch bestimmt nochmal in die neue Folge. Ja, jetzt möchte ich natürlich auch nochmal begrüßen und würde ihn aber dann auch gleich bitten, dazu Stellung zu nehmen, ob das denn wirklich so ist, ob das stimmt, was Lennart so angenommen hat. Hallo Bennett.
Hey Leute, ich freue mich wieder hier zu sein. Danke für die warmen Worte und für die schöne Einleitung. Und ja, ich fühle mich sehr geehrt, hier nochmal dabei zu sein. Als Erster, der als noch ein zweites Mal hier sein darf.
Und das mag was heißen.
Ja, ich kann dir Dom und dir, Lennart, nur zustimmen. Ihr seid ein paar coole Dudes. Und ich höre immer eifrig die ganzen Folgen und freue mich natürlich jetzt nochmal hier bei einer Folge dabei zu sein.
Ja, genau, das ist vielleicht, geben wir einmal kurz einen Überblick, was wir heute vorhaben. Also einmal nehmen wir uns, wie gesagt, das Golfthema ein bisschen zu Herzen und dann nutzen wir den Fakt, dass Bennett durchaus auch mal ein paar andere Folgen reinhört, denn dann wollen wir einfach mal so ein paar generelle Brainpops einfach nochmal angehen, was so bei uns hängen geblieben ist, bei Dom, bei Bennett, bei mir. Und ja, und dann gucken wir mal, wie lange uns das hier über Wasser hält, dass das veröffentlichungswürdig ist, ne Jungs?
Hört sich gut an.
Ja, Bennett, mal einmal kurz, ich habe das jetzt irgendwie ein bisschen vielleicht sehr überzogen in der Einleitung dargestellt, aber um nichts, also es sah schon so aus, als hättest du schon mal ein, zwei Mal einen Golfschläger in der Hand gehabt. Lag ich richtig mit dieser Annahme?
Ja, das stimmt. Also ich hatte schon des Öfteren mal einen Golfschläger in der Hand, würde jetzt mich aber nicht als sehr gut bezeichnen, sondern ich mach das gerne im Sommer. So die letzten paar Jahre mache ich das immer regelmäßig im Sommer, aber da geht noch viel nach oben. Also mir macht das riesig Spaß, aber ich bin jetzt nicht der beste Golfer.
Wie bist du da so zu gekommen? Also was hat das, wie kommt der Connector her? Hast du das irgendwie bei anderen Spielern gesehen und dachtest so geil? Oder hast du auch irgendwer in der Familie, Freunde,
ja, feiert das? Ich weiß gar nicht, wann genau das angefangen hat oder wann ich dazu gekommen bin. Also ich bin sehr, sehr sportinteressiert generell. Ich probiere gerne neue Sportarten aus. Tennis zum Beispiel, Tischtennis oder Volleyball, solche Sachen. Und ich glaube, ich bin durch meinen Papa, der auch Golf spielt, zum Golf gekommen. Ich weiß gar nicht, wann das war. Es war vor ein paar Jahren, ich würde so sagen 5, 6 Jahren. Und jetzt so die letzten 2, 3 Jahre habe ich das immer regelmäßig im Sommer gemacht und das macht mir riesig Spaß, ist ein toller Ausgleich für mich. Sommer, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, wo das Wetter schön ist und draußen ein bisschen Sport machen kann. Das ist schon ganz cool.
Hast du eine Platzreife?
Nee, momentan noch nicht. Aber ich werde die auf jeden Fall nochmal nachholen müssen. Bis jetzt bin ich aber auf jeden Golfplatz raufgekommen, auf den ich raufkommen wollte. Durch ein bisschen Connections konnte ich immer sehr gut spielen.
Könnt ihr mir ganz kurz...
BWL-Profi müsste man sein.
Hey, Lennart, kannst du hier für... Ich bin ja ein Golf-Dummy. Kannst du das nochmal erklären? Platzreife und so?
Ach ja, stimmt. Das ist ja immer so... die Golfer, die sind da... da gibt es immer so zwei... also zum Beispiel hier in Göttingen ist das so, es gibt in der Regel so zwei Kurse, Golfplätze. Also einmal gibt es oft, oder wenn man Glück hat, gibt es einen öffentlichen. Da darf jeder spielen. Das sind dann irgendwie so, ich weiß nicht, 6, 7, 8, 9 Loch in der Regel. Und dann gibt es halt noch die richtigen Plätze. Aber da darf halt irgendwie nicht jeder drauf, weil da, glaube ich, irgendwie Angst ist, dass man die Regeln nicht richtig beherrscht. Und da, weiß ich nicht, Dom, wenn ich mir dich auf dem Golfplatz vorstelle, dann hackst du da wahrscheinlich den ganzen Rasen weg, um das zu verhindern. Muss man irgendwie da vorher einmal so eine, ja, fast irgendwie Art Prüfung oder so machen, wo man so ein bisschen sicherstellen muss, dass man das irgendwie so halbwegs drauf hat. Und dann kann man irgendwie immer mit Turnieren, da kriegt man dieses Paar zugeordnet, was man spielt, und das kannst du dann quasi, wenn du eine Platzreife hast, nach und nach runterspielen. Das ist aber auch nur gefährliches Halbwissen. Ich glaube, aber ungefähr so ist es, Bennett, oder?
Genau, ungefähr so ist es. Also meistens belegt man so einen Platzreife-Kurs, den kann man dann am Wochenende machen oder sowas. Geht meistens so 1, 2, 3 Tage oder so. Da ist man dann mit einem Golfpro auf dem Golfplatz und hat ein paar Trainerstunden. Der bringt dir so die Basics bei und geht sicher, dass du auch den Ball treffen kannst und ein bisschen spielen kannst. Ja. Dann hast du wahrscheinlich noch so eine Theoriestunde und am Ende eine Prüfung, wo du einmal auf dem Platz ein bisschen spielen musst und halt eine Theorieprüfung.
Ja, aber ich glaube, das hält sich alles, ist jetzt nicht, das klingt krasser als es ist, Dom, glaube ich.
Ja, also ich kenne keinen, der da durchgefallen ist.
Ja.
Bennett, in der Folge mit Stefan Quirnbach, ich hatte da ja erzählt, dass ich in meiner Anfangszeit hier, ich glaube, das ist mittlerweile bestimmt 6, 7 Wochen her, wir haben ja so eine Driving Range bei uns am Trainingszentrum, da wurde ich dann auch mal hingezerrt und ich habe mich da das ein oder andere Mal versucht, ich habe die Kugel auch mal getroffen, mal mehr, mal weniger, sage ich mal, aber ich habe mich damals schon gefragt, worauf soll ich mich konzentrieren, und der Stefan, der hatte in der Folge ja erzählt, dass der Tipp, den er immer den Anfängern gibt, dass man sich als erstes überhaupt gar nicht auf den Ball konzentrieren soll. Aber wenn ich das jetzt mal reflektiere, ich habe mich, glaube ich, nur auf den Ball konzentriert. Und weil mein Ziel war, das Ding zu treffen natürlich. Kannst du dich noch erinnern, wie du da rangeführt wurdest? Oder hast du es halt einfach nur Trial and Error, einfach nur probiert? Und dann im Nachhinein hat dir einer erzählt, worauf du dich konzentrieren sollst. Hast du da irgendwie eine Stellungnahme? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich fand das sehr interessant, was er gesagt hat, dass man sich nicht wirklich auf den Ball konzentrieren soll. Das ging mir am Anfang auch so. Also ich habe dann einen Schläger in die Hand genommen, habe erstmal mich versucht, bis dann mein Papa mir ein bisschen die Basics beigebracht hat. Also ich habe jetzt nicht mit einem Pro, mit einem Trainer angefangen und Trainerstunden genommen, sondern ich habe das so ein bisschen, ja, Trial and Error und halt durch meinen Vater so ein bisschen gelernt. Aber am Anfang ging mir das genauso, dass ich erstmal schön weit und hoch schlagen wollte. Das war so am Anfang dachte ich, ja, jetzt steht man mal hier auf der Driving Range und das ist so ein großer Platz und so eine, also man wollte am besten bis hinten an Zaun spielen, so, das war so das Ziel. Aber es hat nicht wirklich funktioniert, dann verkrampft man und hackt den Boden oder toppt den Ball oder macht solche Dinge. Und ja, dann wurde ich da auch so ein bisschen langsam rangeführt. So die Basics bei der Technik wurden mir erklärt und dann sollte ich erstmal entspannt einen Schwung machen und habe dann gemerkt, dass das Wichtigste ist, dass man ja den guten Schwung durchzieht, und wenn man den Ball dann gut trifft, dann geht er automatisch weit, dann braucht man gar nicht so viel Kraft aus den Armen und so nehmen, um da hoch und weit zu schlagen.
Und da liegt ja auch letztendlich irgendwie dann schon auch einer der ersten Parallelen zum Wurf. Also zumindest hatte ich das irgendwie immer schnell im Kopf, wenn ich irgendwie mal auf dem Golfplatz stand, dass man da ja auch, ich meine, beim Basketball geht es ja auch irgendwie los in den Beinen mit dem Wurf. Die Energie muss sich irgendwie auch übertragen. Und je verkrampfter du da bist, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel als Kind, erinnert man sich dann, wenn man anfängt, irgendwie mal versucht, ein paar Dreier zu werfen, da verkrampft man irgendwie am Anfang total und dann sieht das irgendwie alles irgendwie komisch aus beim Dreier, weil man nicht mehr seine normale Wurftechnik an den Start kriegt. Und beim Golf ist das ja genauso, dass man da irgendwie locker sein muss, damit diese Muskeln, wie du schon sagst, sich halt nicht verkrampfen oder das Mindset sich nicht verkrampft und dass sich das dann auf die Muskeln überträgt. Hast du da ähnliche Gedankengänge auch schon gehabt, wie jetzt zum Beispiel beim Basketballwurf? Also hast du da auch wirklich konkret so Parallelen erlebt, dass du dir irgendwie, dass so Gedanken hochgekommen sind, die du schon irgendwie beim Basketball positiv oder negativ bewertest und so merkst du, ah ja, das ist jetzt hier irgendwie ähnlich? Geht dir das da Ähnliches durch den Kopf oder ist das durch unterschiedliche Sportarten?
Auf jeden Fall. Also man versucht dann so durch die Erfahrung, die man schon jahrelang im Basketball gesammelt hat, das so ein bisschen aufs Golf zu übertragen. Und jeder oder ich hatte auch schon viele Höhen und Tiefen im Basketball, Erfahrungen mit schlechten Quoten, man hat nicht getroffen, Scheißgefühl im Wurf oder so. Und die Erfahrung, die man damit gemacht hat und wie man da rausgekommen ist, das versucht man so ein bisschen aufs Golf dann zu übertragen oder versuche ich zumindest. Da so meine Erfahrung, so von wegen, konzentriert man sich auf die Atmung oder konzentriert man sich nur auf eine Sache, zum Beispiel beim Wurf, wenn man sich da auf eine Sache, aufs Handgelenk oder auf den Ellbogen konzentriert, dass man das bei seinem Golfschwung auch macht. Also da versuche ich so ein bisschen parallel zu ziehen und mit den Erfahrungen, die ich im Basketball gesammelt habe, da versuche ich, dass die mir auch dann im Golf helfen.
Du hast vorhin erwähnt, dass du größtenteils im Sommer immer Golf gespielt hast, wo quasi keine Basketballsaison war. Hat sich das mittlerweile geändert, dass du jetzt, ich meine, wir haben es ja in dem einen Video gesehen, dass du da bei dem Turnier mitgespielt hast, aber kommt das sonst auch öfter vor, dass du dir an einem Off-Day mal sagst, okay, heute spiele ich mal eine Runde Golf, heute mache ich mal was anderes?
Ja, also besonders jetzt hier in Bamberg ist das natürlich sehr, sehr entspannt, dass wir eine Driving Range neben unserem also wirklich direkt neben unserem Trainingszentrum haben. Da bin ich jetzt schon auch das ein oder andere Mal im Off-Day hin und habe da eine halbe Stunde oder eine Stunde ein paar Bälle abgeschlagen. Also das ist jetzt hier durch die perfekte Situation, kommt es schon des Öfteren vor. Oder jetzt das kleine Turnier, das ich vor einer Woche gespielt habe. Das macht dann schon Spaß, an einem Off-Day sowas zu machen. Natürlich geht Basketball immer vor. Also wenn ich müde bin und einen Day-Off brauche und regenerieren muss, dann spiele ich natürlich keinen Golf. Aber wenn die Lust da ist und wenn ich noch Kraft habe, eine halbe Stunde, Stunde Golf zu spielen, dann mache ich das auf jeden Fall.
Aber du siehst es dann nicht so als... Oh, entschuldige, Dom, leg los. Ich wollte nur fragen, ob du das dann... Mann, Dom, ey, jetzt unterbrechen wir uns hier ohne Ende. Die Verbindung ist zu schlecht. Leg los.
Ich wollte den Bennett fragen, was, wenn er dann sich dazu entscheidet, an einem Off-Day Golf spielen zu gehen, was denn da der Mehrwert für den Basketball ist?
Ich würd ganz klar sagen, das Mentale. Also ich glaube, darauf wollte Lennart auch gerade hinaus, wann ich spielen gehe und wann nicht. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie, wenn ich sore bin oder keine Ahnung, Pferdekuss im letzten Spiel Training bekommen habe und irgendwie muskuläre Probleme habe oder irgendwie sowas, dann würde ich nicht gehen, weil es halt schon auch eine Belastung jetzt für den Körper ist. Klar, wenn man, also an einem Off-Day sollte man natürlich nicht nur rumliegen, also wenn man sich ein bisschen aktiv bewegt, ist auch gut für den Körper, aber wenn ich jetzt wirklich irgendwie sage, nee, ich möchte jetzt meinen Rücken nicht belasten oder was weiß ich, aber vor allem finde ich es mental eine tolle Sache, um sich zu erholen an einem Off-Day, ein bisschen abzuschalten, die Gedanken woanders hinzubringen, draußen in der Natur zu sein, im Grün zu sein, wenn dann auch noch schönes Wetter ist, umso besser, kriegt man ein bisschen Sonne ab. Also vor allem fürs mentale Abschalten finde ich Golf richtig nice.
Ja, genau. Ich wollte tatsächlich eine ähnliche Frage stellen, Dom. Auf die Regeneration wollte ich zum einen hinaus und dann vielleicht auch nochmal richtig ins Detail gehen zu dem, was du eben erzählt hast. Bennett, da hast du schon mal so ein, zwei Taktiken, sag ich mal, oder vielleicht so mentale Dialoge, die innerlich bei dir ablaufen, angerissen. Hast du irgendwie so eine Herangehensweise, sei es jetzt im Golf oder im Basketball, vielleicht an der Freiwurflinie oder so, wenn man mal einen Moment hat, zu überlegen, wie du deinen Kopf so ein bisschen ruhig stellst, sei es jetzt vielleicht mal nach einem misslungenen Schwung oder Wurf vorher, dass du das rauskriegst, oder ist das bei dir alles eher unterbewusst? Nimmst du da jetzt gar nicht so viel bewussten Einfluss, nenne ich es mal?
Generell versuche ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Freiwurflinie bin oder einen wichtigen Schlag jetzt beim Golf habe, auch wenn das jetzt nicht so oft passiert, an der Freiwurflinie stehe ich deutlich öfter, versuche ich nicht so viel nachzudenken. Aber man denkt natürlich automatisch nach. So, also das Gedanken kommen auf jeden Fall und die muss man quasi so ein bisschen akzeptieren und damit einfach ganz entspannt umgehen. Ich habe natürlich an der Freiwurflinie immer so ein Ritual. Ich glaube, es hilft, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Solche Sachen. Bisschen nochmal vor. Steve Nash hat das zum Beispiel immer gemacht. Der hat immer nochmal ohne Ball geworfen. Das mache ich jetzt nicht, aber ich versuche nochmal vor einem Freiwurf so in Gedanken den Wurf durchzugehen, meine Technik durchzugehen, nochmal auf mich auf eine wichtige Sache bei meiner Wurftechnik zu konzentrieren. Ich glaube, wenn man jetzt nochmal sich alle Möglichkeiten oder alle Dinge, an alle Dinge kann man nicht denken bei vor einem Freiwurf, sondern so an eine wichtige Sache, ich nochmal in Gedanken hervorrufen, wie sich mein Wurf gut anfühlt, um das Feeling schon davor zu bekommen. Das finde ich ganz wichtig. Manchmal denke ich auch so ein bisschen ans Training, dass ich sage, okay, ich habe gestern 50 in Folge getroffen oder sowas. Also heute läuft es auch oder beim Warm-up lief alles so ein bisschen durch einen kleinen Monolog so das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen so ein bisschen in die Höhe zu bumpen. Aber ja, generell versuche ich eher, mich an die Freiwurflinie relativ entspannt zu stellen und nicht zu viel nachzudenken. Und genau das versuche ich dann, zum Beispiel letzte Woche habe ich das versucht, beim Golfturnier so ein bisschen auf den Platz zu übertragen, dass ich mich bei noch einem Probeschwung mache und dann mich an den Ball stelle und relativ entspannt daran gehe, vielleicht nochmal an eine Sache denke, die ich bei meinem Schwung im Golf, an der ich arbeiten möchte, beziehungsweise die für mich momentan am wichtigsten ist. Und dann schlage ich relativ entspannt und hab das versucht zu machen. Hat natürlich nicht immer geklappt. Aber beim Basketball klappt das besser als beim Golf.
Ja, Lennart, was der Bennett da gerade erzählt hat, das hat mich doch extrem an unsere Folge mit Khalid El Amine erinnert. Kannst du dich, gibst du mir da recht?
Ja, absolut. Das mit den Vorstellungen, für die Leute, die das nicht gehört haben, da erzählte der Khalid so ein bisschen das, was der Bennett gemacht hat, dass er das quasi am Abend vorher vor allen Dingen macht, dass er sich da immer vorgestellt hat, wie er die Dinger reinhaut und irgendwie, wie sich sein Wurf gut anfühlt. Und ja, das kann man am Abend vorher machen, aber ich denke auch, letztendlich geht es ja, so wie Bennett das beschrieben hat, an der Freiwurflinie oder vor so einem Golfschlag darum, erstmal in einen entspannten mentalen Zustand zu kommen und sich vor allen Dingen Sicherheit zu holen. Und da hat jeder halt unterschiedliche Taktiken. Und was auch bei mir da irgendwie nochmal aufgeleuchtet hat, ich habe ja von auch in der Folge mit Stefan erzählt, da habe ich ja mal von diesem Buch erzählt, was ich lese, das The Inner Game of Golf, das hatte ich auch in den Shownotes verlinkt. Und da wird auch eine Taktik oder eine, ja, ich nenne es jetzt mal mentale Taktik beschrieben. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was Bennett erzählt hat. Und da geht es darum, dass sich Golfspieler quasi vorstellen sollten, vorm Putten, also wenn die quasi einlochen sollen, Putten sind die kurzen Schläge, die quasi dann the icing on the cake letztendlich sind. Und da sollten die sich vorstellen, wie sie den Ball aus dem Loch holen, also quasi eine Verbindung mit einer oder eine einfache Bewegung mit dem Ziel des Ergebnisses verbinden und sich darüber die Sicherheit zu holen, dass quasi die Selbstzweifel, die du eventuell in deinem Kopf hast, dass du die mit diesem einfachen Trick quasi so ein bisschen ausschalten kannst. Ich will damit nur sagen, Bennett hat ja auch schon unterschiedliche Taktiken, sage ich jetzt mal, angerissen. Letztendlich geht es darum, wie holt man sich selber die Sicherheit. Und ich glaube, da muss man einfach mal so ein bisschen rumprobieren und ausprobieren, bis man da das richtige Rezept für sich selber findet, würde ich mal so behaupten.
Ja, sehe ich auch so.
Was mir auch nochmal aufgefallen ist, jetzt nochmal auf den Mehrwert für den Basketball vielleicht zu sprechen zu kommen. Keine Ahnung, Bennett muss mir danach dann wahrscheinlich helfen und mir sagen, ob da meine Gedankengänge richtig waren. Aber ich stelle mir halt vor, dass der Sport Golf an und für sich natürlich irgendwo auch ein komplettes Kontrastprogramm zum Basketball darstellt. Beim Basketball, ja, da hast du viel Dialoge mit deinen Mitspielern, es wird laut, ja, du kannst, wie soll ich sagen, du kannst ja sagen, oh, ich muss noch härter spielen, ja, ich muss mich noch mehr anstrengen, und du redest mit den Coaches, mit deinen Mitspielern kontinuierlich, ja, du musst dich mit denen abstimmen, du musst viel kommunizieren, auch während des Plays, in der Offense, in der Defense, man holt sich zusammen, man spricht miteinander. Und wenn du jetzt überlegst, dass du dann auf den Golfplatz gehst, da ist ja das komplette Gegenteil. Ja? Du führst ja keinen Dialog mehr, du führst ja wahrscheinlich eher nur einen Monolog mit dir. Und bist halt draußen, es ist ruhig und du bist halt in einer komplett anderen Welt. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass das super zum Abschalten ist. Und das ist ja auch genau das, was der Stefan in der vorletzten Folge auch ja, das ein oder andere Mal erwähnt hat. Dass es einfach prima dafür nützlich ist, dass man den Kopf einfach mal wegkriegt vom Basketball. Ist das was, wo du mir zustimmen würdest oder auch dem Stefan?
Ja, auf jeden Fall. Also das hast du exzellent beschrieben gerade, Dom. Also hast du mir sehr viel vorweggenommen schon gerade.
Ich wollte gerade sagen, da kann man ja gar nicht mehr zu sagen.
Da kann man wenig hinzufügen. Also beim Basketball, beim Spiel und beim Training, da ist die ganze Zeit was los. Also selbst auf der Bank kannst du nicht abschalten, weil du jederzeit wieder reinkommen kannst und ready sein musst. Vor allem auf dem Spielfeld, da ist die ganze Zeit was los, Kommunikation, du rennst von A nach B, du hast so viele Sachen, auf die du achten musst, Aufmerksamkeit muss die ganze Zeit bei 100% liegen, und beim Golf hast du halt, sagen wir jetzt mal, 4 Schläge pro Loch und hast einen Schlag, und dann läufst du eine Minute und dann hast du noch einen Schlag. Also das ist natürlich schon ein großer Kontrast. Klar darf man beim Golf auch nicht abschalten und muss sich konzentrieren und so. Aber beim Basketball ist natürlich extrem viel los und vor allem die Kommunikation auf dem Feld. Du hast einen Dialog. Beim Golf eher ein Monolog. Du musst dich mit dich selbst viel mehr beschäftigen und du hast auch viel mehr Zeit nachzudenken. Also wenn du jetzt deinen ersten Schwung verhaust, dann hast du erstmal eine Minute Zeit, darüber nachzudenken, so ungefähr. Ja. Und beim Basketball geht es ja sofort weiter, hast du gar keine Zeit, über deine Fehler nachzudenken. Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Und ja, es ist schon ein großer Kontrast, würde ich sagen. Und deshalb ist es, wie Dom gerade schon gesagt hat, sehr gut zum Abschalten. Und ja, ich glaube, deshalb machen es auch so viele Basketballer oder deshalb finden so viele Basketball diese Sportart cool und machen das gerne im Sommer oder in ihrer Freizeit, weil so ein bisschen so ein Kontrastprogramm haben, weil es draußen ist, weil du abschalten kannst, du in der Natur bist, es jetzt nicht so intensiv ist, aber trotzdem du da sehr competitive sein kannst. Also es ist auch noch ein Wettkampf. Also mir macht sehr viel Spaß und ich glaube allen anderen Basketballern, die leidenschaftliche Golfer sind, würden mir dazu stimmen.
Ja, da würde ich ganz gerne mal kurz einhaken. Achso.
Nee, da hake mal ein. Ich komme da gleich drauf zurück.
Ja, ich wollte nämlich einhaken, was Bennett gesagt hat, was passiert, wenn man den ersten Schlag oder irgendeinen Schlagwurf, was auch immer, verhauen hat, also Umgang mit Fehlern, weil das war ja auch so ein bisschen was für mich persönlich aus der letzten Folge ein Brainpop war, das heißt, ich würde jetzt mal so ein bisschen den Bogen schlagen zu generell auch vielleicht anderen Folgen und da hatten wir den NBA-Scout Francesco Cavalli zu Gast und der hat, finde ich, für mich eine Sache gesagt, ein Brainpop für mich, der mich immer noch weiter bewegt hat, ist, dass er darauf achtet, wie Spieler damit umgehen, wenn ihre Teamkollegen Fehler gemacht haben. Ja, wie ist da der Umgang dann damit? Und eine Herangehensweise, wie man an das Thema gehen könnte, wäre ja jetzt, oder mache ich jetzt einfach mal mit dir, Bennett, wenn du jetzt ein Mitspieler von dir wärst, wie würdest du dir wünschen, dass der mit deinen Fehlern umgeht? So, dass du quasi da gut in den Modus bleibst, dass du vielleicht beim nächsten Mal weniger Fehler machst oder irgendwie da, also du weißt, was ich meine.
Ja, sehr, sehr coole Frage. Wirklich interessant. Habe ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich sagen, auf jeden Fall, ja, dass positiv reagiert wird. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also ich glaube, jeder, der auf dem Basketballfeld steht oder so, geht es mir zumindest, weiß, wenn man einen Fehler macht, ja, oder weiß so ein bisschen, okay, Mist, das war jetzt keine gute Aktion von mir. Das heißt, man ärgert sich meistens selber schon darüber und bringt so ein bisschen Negativität rein, ja, von innen kommt so ein bisschen Negativität hoch und die versucht man natürlich als Spieler dann so ein bisschen wegzudrängen und das hilft, wenn Positivität von Mitspielern kommt, dann geht das leichter. Von wegen, auf geht's, weiter, nicht schlimm, weiter geht's. Irgendwie sowas. Muss ja gar nichts Besonderes sein. Einfach nur irgendwie zwei, drei Worte oder einfach nur ein Handshake oder irgendwie sowas. Weil wenn dann noch Negativität von einem Mitspieler reinkommt, dann wird's schwerer, die Frustration zu unterdrücken oder sich aufs nächste Play zu konzentrieren. Also das ist schon, ich glaube, das hilft extrem, wenn Mitspieler positiv auf Fehler reagieren.
Er kommt ja auch nicht von ungefähr oder wahrscheinlich würden dir viele Basketballer zustimmen, also ich unter anderem auch, weil das ist ja eine Sache, die schon extrem auffällt, wenn man mal beim Basketballspiel zuguckt, wie da die Bank und die Mitspieler versuchen, eine positive Stimmung herzustellen. Also es wird ja ständig abgeklatscht, ständig wird in Huddles zusammengekommen. Dom, du hast es vorhin auch so ein bisschen erzählt, sehr viel kommuniziert und da ist ja wirklich immer ein extremes Augenmerk darauf, eine positive Teamkommunikation zu haben, sowohl wenn es gut läuft, als halt auch, wenn Fehler da sind, damit da die Leute irgendwie von dieser Energie auch zehren können im Endeffekt, ne?
Ja, ich glaube, da spielt auch die Bank eine sehr, sehr große Rolle. Nicht nur die Mitspieler, die gerade auf dem Feld sind, sondern vor allem die auf der Bank. Weil manchmal ist ja so ein bisschen auf dem Feld, ist man dann auch mit sich selbst beschäftigt oder irgendwie ein bisschen erschöpft oder sowas. Und wenn dann von der Bank halt positive Energie kommt, das ist schon, das trägt dann die fünf Spieler, die auf dem Feld sind, trägt das schon mit. Und das ist sehr wichtig. Und ich glaube, das wird auch viel unterschätzt. Und vor allem in der jetzigen Zeit beim Turnier in München und auch jetzt ist das noch wichtiger, weil du halt die Fans und die Zuschauer nicht hast und die Halle vielleicht ziemlich leise ist und die Bank hörbarer ist als sonst. Du auf dem Spielfeld hörst du die Bank als Spieler und das hilft natürlich extrem und da kann ich nur Positives berichten aus dem Turnier in München. Die Göttingen Bank hat da immer richtig Feuer gegeben, hier Dommann an erster Stelle und ja, das trägt dann auch die fünf Spieler auf dem Spielfeld.
Das ist total lustig, dass du das jetzt erwähnst, weil als du gerade erzählt hast, war das genau das, was mir eingefallen ist, was ich auch am liebsten hier jetzt zum Besten gegeben hätte. Aber vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Wir hatten ja unser letztes Spiel gegen Alba Berlin mit Göttingen. Da hatten wir ja ein sehr enges Spiel und da habe ich, also ich will jetzt nicht sagen zum ersten Mal, aber da ist es einem dann natürlich extrem bewusst geworden, wie viel Energie von der Bank dann auf die fünf auf dem Feld übertragen werden kann. Ich weiß noch, als es am Ende des Spiels gegen Berlin sehr eng war und ich glaube, wir waren nur auch mit drei hinten, waren aber vorher schon mit 25 zurück oder irgendwie sowas. Und das war letztendlich einfach nur eine Ekstase auf der Bank. Ja, also ich glaube, ich habe nur noch gegrölt in der Verteidigung und die Berliner haben auf unsere Seite gespielt und es war nur noch und dann hat irgendeiner von den Berlinern, ich weiß gar nicht wer, ich glaube es war Hermannsson, der hat dann getroffen, seit langem mal wieder, weil wir ganz viele Stops hintereinander generiert hatten und wir waren halt absolut on top of our voice und dann dreht sich Luke Sigma zu uns um und afft uns einfach nach und da hat man halt gemerkt, ja, dass das dass selbst die andere Mannschaft das mitkriegt, ja, und dass das bei denen halt auch im, ja, dass es ankommt, ja. Und gerade jetzt in der Zeit, wo man nicht viele Zuschauer in der Halle hat, ist das, glaube ich, nochmal viel, viel wichtiger, dass die Bank da wirklich die ganze Zeit, auch wenn es schlecht läuft, ja, trotzdem aufsteht und signalisiert, dass sie dabei sind, ja. Mental, aber auch wahrscheinlich körperlich im Sinne von Schreien, Anfeuern, Klatschen, was auch immer erlaubt ist.
Ja, das war schon sehr cool. Daran habe ich auch gerade gedacht. Bevor du es jetzt erwähnt hast an dieses Spiel. Ich glaube, das hat der Kommentator auch erwähnt.
Ja.
Während des Spiels. Und das war schon sehr besonders, weil wir zur Halbzeit, glaube ich, mit 25 zurücklagen. Und dann so da aus der Halbzeit rauskommen, vor allem die Energie auf der Bank, die hat uns Spieler dann im Spiel auch ein bisschen überrascht. Und da konnten wir auch nochmal die letzten Körner mobilisieren und alles nochmal in die Waagschale werfen.
Kann das auch mal... Also so, ich denke, die positiven Seiten haben wir jetzt ganz klar hervorgehoben und die sind auf jeden Fall da. Kann das auch mal irgendwann in eine Richtung gehen, dass das irgendwie zu viel ist oder irgendwie, dass es dann doch negativ, also so, hat das auch eine negative Seite oder kann man da eigentlich sagen, viel hilft viel und mehr ist besser?
Ich würde sagen, generell kann man das schon unterschreiben. Viel hilft viel, also vor allem von der Bank, würde ich sagen. Aber es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Situation drauf an. Also wenn es nicht gut läuft und wenn man nicht gut spielt, dann hilft es auch manchmal, wenn man angebrüllt wird. Oder wenn ein Spieler wirklich mal seine Mitspieler anbrüllt. Ein bisschen, dass man mal aufwacht, ja, und dass er ein bisschen mal so Feuer wieder reinkommt, Intensität reinkommt. Und da hilft nicht immer positive Energie, sondern da muss dann auch mal so, muss auch mal ein bisschen Adrenalin mit rein und so.
Ja, okay.
Ja, Lennart, da kann ich auch noch hinzufügen. Ich glaube, es ist von der Bank immer einfach, ja, sein Team anzufeuern, wenn es gut läuft. Natürlich. Mhm. Aber ich glaube, die Kunst ist dann, wenn es vielleicht mal über einen längeren Zeitraum nicht gut läuft, da das richtige Mittel zu finden, ja, um vielleicht doch nochmal einen Impuls zu setzen. Ne? Also ich glaube, man kann nicht immer das Gleiche machen, das funktioniert nicht. Aber wie gesagt, ja, gerade wenn es dann nicht gut läuft, da muss man dann irgendwie versuchen, was richtig zu machen.
Ja, also wenn der Impuls hilft, dann sollte man ihn natürlich weitermachen. Das ist natürlich ganz logisch. Aber wenn man anfeuert und immer irgendwie den gleichen Impuls setzt und der in diesem Spiel nicht funktioniert, dann sollte man schon gucken, dass man vielleicht auf eine andere Idee kommt, irgendwie ein bisschen anders daran geht, irgendwie dass die Stimmung oder den Impuls anders setzt.
Wir sind ja, haben wir jetzt schon angefangen. Ich habe mal schon mal einen Brainpop von der letzten Folge von mir jetzt einfach mal so gedroppt. Dom oder Bennett, habt ihr irgendwie noch Sachen aus den letzten Folgen, die es vielleicht, die nochmal nachbesprochen werden sollten oder wo man nochmal ein bisschen tiefer eintauchen könnte?
Ja, also die Folge mit dem Francesco fand ich sehr, sehr interessant. Und also ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich weiß, was so ein Scout alles macht, aber da war ich schon an der einen oder anderen Stelle sehr überrascht, wie ja, flexibel der sein muss und wie viele Sachen der beachten muss. Ich fand es einfach nur extrem cool, nochmal da einen Einblick zu bekommen und fand es sehr, sehr cool zu wissen, wie individuell so ein Scouting-Job ist oder wie individuell gescoutet wird. Wenn man jetzt erst an so einen Scout denkt, dann ja, denkt man, okay, der guckt, was ist ein guter Spieler. Es gibt schlechte Spieler, gute Spieler und dann sortiert er irgendwie so ein bisschen. Aber das ist ja so, so viel individueller. Es gibt so viele Ligen, es gibt so viele verschiedene Trainer, verschiedene Teams und jedes Team, jeder Trainer braucht irgendwie einen anderen Spieler, braucht einen anderen Spielertyp, braucht vielleicht noch einen, der irgendwie als zwölfter Mann reinpasst. Es gibt so viele verschiedene Rollen, die man erfüllen muss als Spieler oder die es gibt, auf so unterschiedlichen Levels. Also es wird ja durchgescoutet von NBA bis Regionalliga, wird ja mittlerweile durchgescoutet. Und mittlerweile haben ja viele Regionalliga-Teams auch Ausländer und so, die aus den Staaten kommen oder was weiß ich und die alle gescoutet werden. Und das fand ich halt nur sehr, sehr cool zu wissen, wie facettenreich das ist und wie viele ja, verschiedene Spieler, Typen man scouten muss und man finden muss.
Ja, vor allen Dingen in Europa, also es gab ja einige Unterschiede, wie er scoutet NBA versus Europa, aber ich fand vor allen Dingen bei Europa interessant, wie gut man irgendwie auch das Team kennen muss, also wenn man jetzt für zum Beispiel ein bestimmtes Team scoutet oder einem bestimmten Team einen Spieler empfehlen muss, wie gut man auch das Spielsystem oder wie du gesagt hast, den Coach kennen muss, so, der kommt mit dem zurecht, das könnte passen, das könnte nicht passen, auf was man da alles achten muss, das war ja wirklich unglaublich und was es dann für positive, aber auch negative Geschichten schreiben kann, ne? Was für Kleinigkeiten das dann hängt.
Ja, du musst quasi jeden gut kennen. Du musst den Trainer gut kennen und du musst die Spieler gut kennen, um einschätzen zu können, ob das passt.
Ja, und dann wahrscheinlich auch die Situation von dem Verein, ne? Das muss man dann natürlich auch noch irgendwie im Hinterkopf haben, ne?
Du meinst, es ist Finanzielle und so, dass das dann auch passt?
Ja, oder was das für ein Team ist, wo die tendenziell sich im Tabellenfeld befinden, ja, ob die für die Playoffs spielen, ob die gegen Abstieg spielen, das ist ja auch alles, spielt da ja auch mit rein.
Ja, also die Identität, die ein Team hat, die ein Club hat oder die Tradition oder sowas, es spielt alles so ein bisschen damit rein, würde ich sagen.
Ja, mir ist da auch noch eine Sache hängen geblieben bei der Folge. Das ist ein bisschen, glaube ich, lief so ein bisschen unter dem Radar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Zitat ganz genau so hinbekomme. Lennart, vielleicht erinnerst du dich da, müssen wir mal gucken. Der hatte irgendwie gesagt, dass ihm mal, ich weiß nicht wer, ob es ein Freund oder ein Trainer war oder auch ein Scout, der hatte ihm gesagt, you only know where the good players are when you have seen a lot. Ich weiß nicht, kannst du dich daran noch erinnern, Lennart? Das hat für mich, das hat für mich wieder so ein bisschen, naja, dieses, ja, du musst halt investieren, ja, wenn du in irgendwas gut sein willst, dann musst du da halt auch die entsprechende Zeit investieren und das Eigeninteresse haben, dich zu verbessern, ja, und das war genauso wie, er hatte ja auch gesagt, I never stop scouting a player. Ja, das geht ja auch wieder in dieselbe Richtung, ja, und das ist auch so ein bisschen meine Philosophie, ich versuche halt auch immer zu investieren und mich auch immer selber zu reflektieren, aber einfach damit ich nicht stehen bleibe, ne, damit es ständig weitergeht und ja, damit man sich weiterentwickelt und das ist mir halt in der Hinsicht so ein bisschen hängen geblieben, das fand ich relativ cool, wie er das gesagt hat.
Ja, also stimme ich dir zu, Dom, das fand ich auch sehr, sehr interessant, vor allem, weil sich ja wirklich jeder Spieler weiterentwickelt von Jahr zu Jahr, also du bist ein anderer Spielertyp, wenn du 20 bist, wenn du 22, 25, also es geht ja wirklich schnell auch bei vielen Spielern, vor allem bei jungen Spielern, aber dann auch im Alter müssen ja die Spieler, Profispieler ihren Spielstil umstellen. Wenn du nicht mehr so athletisch bist, wenn du langsamer wirst, dann stellst du ja automatisch dein Spiel um. Und das finde ich halt auch wirklich cool, dass du als Scout, du musst den Spieler eigentlich durchgängig weiter scouten. Du hörst nie auf. Das hat er auch gesagt. Hast du ja auch gerade das Zitat gesagt.
Ja, und dann halt, und dann immer quasi das immer im Hinterkopf behalten, sämtliche Spieler und dann irgendeine Situation, da passt es dann mal halt für den Spieler und dann geht er plötzlich durch die Decke. Also er hatte da ja das Beispiel mit dem Alphonso McKenzie. Das war mir jetzt nicht so bekannt, McKinney. Ja, siehst du mal, also ich weiß nur, dass der irgendwie bei den Warriors da gespielt hat und der muss ja einen kometenhaften Aufstieg gehabt haben, aber auch jetzt noch, vielleicht noch ein aktuelleres Beispiel ist ja auch in den NBA Finals. Du schüttelst so den Kopf.
Was war das? Kometen was?
Aufstieg. Kometenhaften Aufstieg.
Kometenhaften
Aufstieg. So,
ja. Ich habe Affen verstanden. Ja, ich habe auch Affen verstanden. So. Gut, dass wir es nochmal eingegangen sind.
ja, aber ich wollte nochmal auf ein aktuelleres Beispiel hinaus und zwar wahrscheinlich werdet ihr auch aktuell die NBA Finals verfolgen und da finde ich, ist eine witzige Geschichte der Duncan Robinson, der ja zum einen nicht wirkt, also es ist ein Shooter der Miami Heat, die spielen gerade in den Finals und der war vor 2 Jahren, glaube ich, noch am College und der ist nie davon ausgegangen, dass der wirklich hoch spielt, also der hatte das nie so richtig auf dem Schirm, dass der irgendwie ein ganz guter Basketballer ist und hat das eigentlich immer so ein bisschen tief gestapelt und hatte schon irgendwie Nachrichten geschickt an irgendwelche Unternehmen, für die er irgendwie gerne arbeiten würde, von The Athletic und als Blogger und so, weil er irgendwie meinte, ja, meine Karriere ist bald vorbei. Und hat er da wurden wirklich Screenshots rausgesucht und jetzt plötzlich steht er in den NBA Finals, weil er halt genau in diese Miami Heat-Kultur gepasst hat, sowohl persönlich als halt auch vom Spielstil her, so von wegen, hier rotz alles rauf, das tut unsere Offense gut. Und dann trifft er, wenn er halt die Dinger trifft, dann geht das richtig durch die Decke plötzlich. Und er ist 24, 25 und hat da erst seinen richtigen, ist da erst richtig durchgestartet.
Ne, also das ist wirklich eine coole Geschichte und eine coole Anekdote auch, dass halt ein Team muss aufeinander abgestimmt sein. Man kann nicht die 12 besten, potenziell besten Spieler einfach sich zusammenstellen, sondern die Rollen müssen auch stimmen. Und wenn so ein Duncan Robinson da gut reinpasst, dann ist es natürlich perfekt für ihn und für die Heat. Aber das ist ja dann auch das Schwierige an so einem Scouting-Beruf, denke ich mal, oder auch als Coach, wenn du dein Team zusammenstellst, dass du da wirklich 12 Spieler findest, die gut aufeinander eingestellt sind und die gut zusammenspielen können und dass jeder da seine Rolle wirklich zu 100% ausfüllen kann.
Ja.
Ja, mir hatte noch eine Sache, ist mir da auch noch hängen geblieben bei dem Francesco. Also generell, ich war da irgendwie auch, ich mache es ja immer so, wenn die Folgen dann rauskommen, dann möchte ich Lennart ja auch noch mal nachträglich mir anhören. und ja, ich finde, man kriegt dann immer noch viel mehr mit, wenn man sich dann im Nachhinein nochmal anhört, dass so Sachen, die man halt während man aufnimmt, teilweise dann so, oh, das habe ich ja gar nicht mitbekommen, als wir aufgenommen haben. Da hat er aber auch, da habe ich ihm die Frage gestellt, was, dachte ich mir, da habe ich ihm die Frage gestellt, was denn wichtiger sei, dass ein Spieler halt vernünftige, gute Statistiken hat oder ob es halt ein guter Typ ist. Und er dann wie aus der Pistole einfach er geantwortet hat, natürlich muss er ein guter Typ sein, er ist viel wichtiger. Und das finde ich ja einerseits, ich weiß nicht, wir hatten darüber ja auch schon mal im Podcast gesprochen, Lennart, einerseits denkt man sich dann, ja, irgendwie komisch, weil es geht ja letztendlich um Basketball. Aber wenn das halt menschlich nicht passt, dann bringt das Basketballerische demjenigen ja auch nicht. Und Francesco, ich zitiere ihn mal, hat er ja gesagt, if you're not a good guy, you cannot put up good stats, because you're probably going to be cut off the team. Und ja, da ist schon irgendwie was dran, ne? Aber ich finde, das ist verrückt.
Man kann halt nicht alleine ein Spiel gewinnen. Du brauchst halt deine Mitspieler und musst halt mit denen zusammenspielen können und funktionieren können. Und ich glaube, so ein Team merkt auch relativ schnell, wenn da ein Spieler nicht reinpasst. Und der Spieler selbst merkt auch schnell, wenn er da nicht reinpasst. Und deshalb ist es ja, da stimme ich Francesco 100% zu, das ist das Wichtigste. Beim Golf zum Beispiel, also weiß ich nicht, da kann man vielleicht auch ein Bad Guy sein, spielt man ja alleine, ist man ja auf keinen anderen angewiesen, muss man ja zum Beispiel jetzt nicht im Team gut spielen können oder sowas, sondern wenn du gut golfen kannst und bist halt alleine auf dem Platz, kannst auch ein Bad Guy sein. Ja genau,
dann musst du im Grunde nur dich irgendwie glücklich stellen und darauf achten, dass du selber in einem guten Modus bist und musst genau, halt musst nicht darauf achten wie in einem Teamsport. Haben. Ja, genau, dass die anderen da irgendwie sich wohlfühlen oder wie auch immer. Da habe ich jetzt irgendwie nochmal einen ganz kurzen, eine kleine Sache auch. Wir haben ja jetzt im Golf mit Bennett, mit dir jetzt viel drüber gesprochen. Okay, was brauche ich jetzt persönlich, um in guten Zustand zu kommen? Jetzt mental gesehen, körperliche lassen wir jetzt mal kurz außen vor. Und in so einem Team ist das ja ein soziales Konstrukt, das muss irgendwie so zusammenpassen. Und da würde ich dann jetzt doch nochmal kurz auf die Fehler hinweg, weil ich hatte ja schon des Öfteren mal von einem Tool hier erzählt, was wir hier auf der Arbeit viel benutzen und was wir auch schon, Dom, du stöhnst schon auf, aber was ich da nochmal sagen wollte ist, da gibt es so eine, da messen wir unterschiedliche Variablen und eine ist, wie gehst du oder wie schnell bemerkst du eigene Fehler? Und ich sag mal so, wenn du in dem eigenen Handeln schnell deine Fehler bemerkst, dann kann man das auch drauf übertragen, wie schnell du Fehler bei deinen Mitspielern jetzt im Basketball erkennst. Das heißt, wenn ich jetzt jemand bin, der hochsensibel für eigene Fehler ist, dann, und ich und Bennett jetzt zusammenspielen würden, dann würde ich auch wahrscheinlich jedes kleinste Detail an Bennetts Spiel direkt auseinandernehmen und nach Fehlern scouten. Und wenn man dann ein Typ ist, der das vielleicht dann, wie Bennett vorhin gesagt hat, nicht so positiv erfolgt, wenn man offensichtlicher Fehler passiert, sondern der da immer nur darauf hinweist, dann hat das natürlich einen riesen Effekt auf das Team. Und ich komme da jetzt drauf, weil das halt, wie gesagt, eigentlich wird dieses Tool viel für Führungskräfte benutzt. Da wird man dir dann mal zurückgespiegelt hier. Du merkst bei dir selber die ganze Zeit Fehler, entsprechend auch bei deinen Mitarbeitern. Das könnte die ein bisschen runterziehen. Aber im Basketball ist ja genauso. Deswegen ist mir das so hängen geblieben, dieser eine Brainpop, der Umgang mit Fehlern. Vielleicht mal eine Frage an dich, Bennett. Hattest du schon mal einen Spieler, wo du das gemerkt hast, der irgendwie, du musst ja auf keinen Fall irgendeinen Namen nennen, aber wo du gemerkt hast, oder ein Coach vielleicht sogar auch, der merkt jetzt hier jede kleinste Kleinigkeit und eigentlich, das weiß ich selber alles schon, das musst du mir jetzt nicht alles doppelt und dreifach erzählen?
Also ich glaube generell, finde ich es besser, wenn ein Mitspieler mit mir spricht, ein Coach mit mir spricht und lieber einmal mehr auf einen Fehler hinweisen, als zu wenig. Und damit kann ich, glaube ich, auch ganz gut umgehen, wenn mich jemand auf einen Fehler hinweist, den ich selber bei mir erkannt habe und das, wo ich weiß, okay, das war falsch. Lieber, dass der es mir nochmal doppelt sagt, als gar nicht. Also ich glaube, da ist Kommunikation schon sehr, sehr wichtig. Wenn es natürlich einen Spieler gibt, der das Ganze immer negativ nimmt und auf einer blöden Art und Weise, auf einer negativen Art und Weise immer auf die Fehler hinweist, dann glaube ich, auf Dauer wird man da schon genervt. Also selber habe ich damit noch keine Erfahrung gemacht, aber ich glaube schon, dass wenn du täglich damit in Kontakt kommst und du täglich von deinem Mitspieler in einer negativen Art und Weise konfrontiert wirst, dann glaube ich, nervt dich das irgendwann und da schaltest du ab und dann nimmst du da auch keine, selbst wenn die Kritik dann irgendwann konstruktiv ist, nimmst du die dann auch nicht mehr an. Ich glaube, die Reaktion auf Fehler ist extrem wichtig.
Ja, Lennart, hat mir gut gefallen, dein Ausflug hier wieder. Ich finde, da haben wir eine gute Antwort von Bennett bekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer kurz verunsichert, wenn du aufstöhnst, wenn ich zu weit aushole, dann bin ich immer kurz raus.
Ja, Lennart, du kennst mich doch mittlerweile. Spielen wir uns doch immer so ein bisschen auf gegenseitig. Ist doch super.
Hast du noch einen Brainpop jetzt irgendwie, den du nochmal gerne teilen wolltest, oder ich weiß nicht, du hast im Vorgespräch, hast du nochmal was angesprochen, glaub, von der Folge mit Itamar?
Ja.
Oder meinst du, das passt jetzt hier nicht so gut
definitiv,
rein?
Definitiv, also bei Itamar, da habe ich auch sehr, sehr viel drüber nachgedacht, die Folge haben wir ja genannt, You Gotta Play The Kill, You Gotta Kill the Player Inside You. Wow, das war ein richtig guter Dreher. Lennart, da freust du dich wieder, dass ich einen Fehler gemacht habe, ne? Ja, dachte ich mir. Deine Reaktion gerade war auch nicht okay, aber okay.
warte mal, wie müsste ich damit jetzt umgehen, Dom? Das passiert jedem Mal.
Okay,
beim nächsten Mal kriegst du es bestimmt richtig gut hin. Ich habe großes Vertrauen in deine Podcast-Fähigkeiten als Host hier.
Ja, also nochmal, um darauf jetzt zurückzukommen. Da habe ich wirklich danach noch eine lange Zeit drüber nachgedacht und ich bin auch immer noch nicht zu einer Entscheidung gekommen. Ich wollte das Buch, was der Itamar uns empfohlen hat, das wollte ich definitiv mal lesen, wo der eine Coach sich darauf halt bezogen hat, dass du halt lernen sollst, den Spieler in dir zu begraben. So langsam, aber sicher. Da weiß ich immer noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Deswegen muss ich, glaube ich, das Buch unbedingt mal lesen. Aber das fand ich super, sehr interessant. Und auch generell seine ganze Herangehensweise, dass er sich als Coach halt ständig hinterfragt und reflektiert und er niemals zu alt zum Lernen ist und natürlich auch irgendwo diese Einstellung von ihm gegenüber dem Kraftraum, dass ihm das total wichtig ist, das hat mir natürlich, finde ich natürlich super. Aber auch, ach, man hat einfach in der Folge, glaube ich, super mitbekommen, was für eine gute Person der Itamar ist. Und das habe ich da für mich so mitgenommen.
Ja, ich glaube, Bennett, was ist aus, bei dir so Spieler, hochgekommen bei dem Zitat?
Ja, nochmal zu Doms Sache, genau. Als Spieler, genau. Glaube ich, ist es auch sehr hilfreich zu sehen, wenn ein Coach offen ist für neue Dinge, wenn ein Coach weiter lernt, wenn ein Coach hart arbeitet. Das sind, glaube ich, auch so Dinge, die, wo du als Coach dann Respekt bekommst vom Spieler. So Respekt zurückbekommst vom Spieler und der Spieler dich dann auch wirklich ernst nimmt, von dir was lernen will, wenn er merkt, okay, der ist jetzt nicht auf seine Theorien, auf seine Ansichten sozusagen eingeschränkt und will nichts Neues wissen, ist nicht offen für andere Dinge. Ich glaube, das ist auch, wenn die Spieler das merken, dann kann da eine richtig gute Beziehung zwischen Spielern und Coach entstehen.
Ja, genau, wenn man halt merkt, dass der bei dir als Spieler da richtig drauf achtet und versucht, besser zu werden, ne? Also dir da quasi bei hilft und dich auf deine Fehler hinweist, aber halt auch gleichzeitig bei sich selber guckt, also dass das keine One-Way-Street ist, ne? Das finde ich jetzt gerade nochmal interessant an euren Ausführungen. Das passt ja super gut rein, auch zu dem, was wir irgendwie eben auch schon erzählt haben.
Ja.
Ja, coole Sache. Da haben wir doch wieder einiges hier Brain Pops ausgegangen. Ja, eine Sache noch. Leg los.
Ein Brain Poppy fällt mir noch ein. die Folge mit Carsten Straube.
Oh ja.
Die fand ich auch sehr interessant. Und was ich gar nicht wusste, und ich glaube, das wissen auch viele Spieler nicht, wie intensiv die Referees arbeiten und wie viel Video die schauen. Und auch, was für eine Nachbereitung die von Spielen haben, wenn die, sagen wir mal, einen Fehler machen oder sowas, dass die den Fehler nachbereiten müssen und analysieren müssen und nach dem Spiel immer quasi nochmal ihre eigene Leistung, so wie Spieler, nochmal Video gucken und reflektieren, machen das die Referees auch. Ich glaube, das war nochmal sehr interessant, das zu erfahren, weil ich glaube, als Spieler hat man schon immer irgendwie schlechte Erfahrungen mal mit einem Referee gemacht. Und wenn der Referee keine Fehler macht, dann fällt er nicht auf, sondern der Schiedsrichter fällt nur auf, wenn er einen Fehler macht. Und der Schiedsrichter sozusagen nur im Spotlight, wenn er nicht so gut pfeift gerade.
Ja, das ist ein super Beispiel. Du kannst 99 Sachen richtig machen, aber eine Sache machst du verkehrt. Und das ist genau das, an das sich jeder immer erinnert. Genau.
Ja, und dann muss man sich nur mal vorstellen, ne, wie reagieren Spieler, Coaches und auch Zuschauer halt auf die Fehler von Refs. Ihr habt es gerade schon angehauen, da bist man dann direkt der Depp der Halle. Und mit dem Druck umzugehen, ne, das ist ja, also es ist eine unfassbare Leistung. Und da gebe ich dir recht, Bennett, das kam wirklich bei dem Carsten sehr gut raus, wie sehr, oder ja, ja, doch, mit wie viel Respekt er zumindest und von, so wie er es erzählt hat, auch seine Kollegen mit dieser Aufgabe umgehen, weil das ist ja schon echt ein immenser Druck. Also so, du hast es hervorgehoben oder wir haben es jetzt heute mehrmals hervorgehoben, wie wichtig das ist, der Umgang mit Fehlern, dann positiven Umgang zu haben. Und wenn Leute keinen positiven Umgang mit den Fehlern von Leuten haben, dann ist das bei Schiedsrichtern.
Ja, und die Coaches sind da ja auch mal sehr, sehr raffiniert. Die reagieren dann extra mal oder dann holen sie sich mal extra einen Tee ab oder irgendwie sowas. Also die versuchen ja dann auch immer so ein bisschen so ein paar Mind-Games mit den Referees zu spielen, um da irgendwie noch das Beste für das Team rauszuholen. Also da muss man, glaube ich, als Referee auch schon sehr abgebrüht sein, eiskalt sein und da so einfach so sein Ding durchziehen.
Ja, Dom, ich finde, da könnten wir uns auch nochmal wieder eine weitere Perspektive da aus dieser Ecke des Sports irgendwie nochmal hier reinholen, oder?
Ja, ja.
Das fand ich irgendwie ganz interessant.
Ich hab da auch wen, ob du das glaubst oder nicht.
Oha, jetzt bin ich gespannt. Willst du schon teilen oder ist das noch intern?
Ich hätte da Connections zu einem Schiedsrichter, der momentan Pro A pfeift.
Ah ja, na gut, dann lassen wir es mal so im Argen, aber ich bin gespannt.
Ja. Ja, ich muss sagen, war wieder eine wunderschöne Runde hier. Ja, Bennett hat wieder richtig geliefert. Ja?
Absolut, absolut.
Lennart, du auch. Du auch,
Lennart. Ach, danke, danke, Dom. Du auch, Dom. Abgesehen von diesem einen kleinen Fehler, ja.
Aber darüber sind wir schon wieder hinweg.
Ja, genau. Abhaken und weiter. Ja. Shooters Mentality. Dom war ja früher auch ein Shooter.
Ganz genau.
Ist er jetzt immer noch?
Ja, ich mache auch ja ab und zu die Profis nochmal lang. Ja, das ist, wenn ich so einen Tag habe, wie gestern, heute habe ich auch wieder 9 von 10 Dreiermäuse reingehauen. Also.
Oh, wow.
Naja, hässlich, aber gehen rein.
Der Erste muss immer reingehen, dann läuft's.
Ja, ich würde sagen, ich würde jetzt nochmal kurz einen Aufruf an die Poppies. Und zwar, wir haben ja jetzt hier schon über mehrere ältere Folgen auch gesprochen und da unsere Brain Pops ausgepackt. Wäre doch mega cool, wenn wir da nochmal in eine weitere Diskussion auch vielleicht mit ein bisschen Feedback von den Hörern bekommen, ein bisschen Bezug nehmen. Hattet ihr ähnliche Brain Pops? Ist euch was ganz anderes irgendwie immer ins Gedächtnis gesprungen, als ihr die Folgen gehört habt? Da immer gerne Nachrichten an uns und wir geben uns da eigentlich auch immer Mühe, das alles zu lesen und dann vielleicht auch mal in der Folge ja aufzunehmen. Ja, das wäre so mein Anliegen zum Schluss. Dom, wie sieht's bei dir aus? Willst du auch noch was loswerden an die Poppies oder Bennett auch?
Nö, erstmal nicht. Also fleißig weiterhören, würde ich sagen. Das ist ein kleiner Aufruf von mir. Vielleicht auch mal nochmal Freunden, Familie nochmal weitersagen. Weil,
also Mund-zu-Mund-Propaganda bitte.
Ja. Ja, was ihr hier leistet, ist schon echt cool und auch wirklich facettenreich und in jeder Podcast-Folge ist was Neues dabei, sind neue Poppies dabei, die man sich wirklich zu Herzen nehmen kann und also wirklich Quality-Content hier und ich freue mich immer, wenn eine neue Folge rauskommt und die höre ich immer super gerne.
Vielen Dank. Und dann, Dom, nachdem du die Einleitung schon so grandios gemacht hast, kannst du jetzt auch das Schlusswort halten.
Ja, vielen Dank für eure Zeit. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Das mit den langen Haaren bei Lennart, das stimmt wirklich. Der muss mal wieder zum Friseur. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder in 2 Wochen. Danke, Lennart. Danke, Bennett.
Und danke, dass ich dabei sein durfte erneut.
Bis demnächst.
Bis demnächst.
Ciao, ciao. Ciao.